2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Ja, schönen guten Morgen, möchte ich sagen. Christian, eine Nacht nach diesem wichtigen Spiel. Wie hast du geschlafen und wie hast du es erlebt?
Ja, als erstes müssen wir, glaube ich, mal Österreich danken. Haben gewonnen gegen Serbien. Ich glaube, das hat viel Druck von den Deutschen genommen. Ja, und das war wichtig, dass die das 18-Uhr-Spiel gewonnen haben. Und die Nacht war kurz, wieder das späte Spiel. Und Frühsport haben wir auch schon beendet. Also deswegen können wir jetzt direkt starten.
Topfit für den Tag. Ja, Deutschland gewinnt 34-32. Was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte, dass Deutschland dieses Spiel dann am Ende, denke ich mal, auch relativ klar, das Ergebnis überspielt das ein bisschen, weil am Ende lagen sie mit 3-4 Toren vorne. Was waren die ausschlaggebenden Punkte aus deiner Sicht, dass wir gewonnen haben?
Wichtig war, dass wir erstmal zwei Torhüter hatten, die Andy Wolf in der ersten Halbzeit wichtige Dinger gehalten hat und dann David Späth ab der 40. Minute da gleich angeknüpft hat. Das war wichtig. Wir hatten natürlich Glück, dass die spanischen Torhüter beide keinen Sahnetag erwischt haben. Ne? Also die waren nicht auf der Höhe gestern. Das war Glück für die deutsche Mannschaft. Es waren einige Bälle drin, die man eigentlich hätte halten können. Aber klar, wir haben das deutsche Gesicht gestern gezeigt. Die kämpferische Einstellung war da. Ja, Jure Knorr von Anfang an gespielt. Von hinten raus Gas gegeben, Julian Köster seine Tore gemacht, Uschins zum besten Mann des Spiels gewählt worden und natürlich auch mit wichtigen Toren, so wie man ihn kennt.
Ja, lass uns ganz kurz auf die Torhüter eingehen. Ich war ein bisschen überrascht über den Wechsel, dass Alfred David Späth reinbringt, weil ich fand, dass Andi bis dahin eigentlich nicht schlecht gehalten hat. Wie hast du den Wechsel? Also war natürlich perfektes Timing. Ne? David Späth kommt rein, hält gleich freie Bälle. Wichtige Bälle, die auch in der Phase waren, wo das Spiel wieder so ein bisschen drohte zu kippen. Also deswegen ja, glückliches. Ja.
Bis zur Halbzeit fand ich Andy Wolf überragend. Hat auch viele freie Tore von außen gehalten. Ja. Oder Würfe von außen gehalten. Dann kam er, zweite Halbzeit war er dann nicht mehr so präsent und dann hat Alfred die richtige Wahl getroffen, mit David Späth reinzubringen und der hat gleich zwei, drei wichtige Paraden gehabt, die vielleicht auch, wenn er die nicht gehabt hätte, in die andere Richtung ausfallen können und dass Spanien nochmal rankommt. Vor allem beim 21-19 waren zwei wichtige Dinge dabei.
Ja, das spricht einfach für ein gutes Team. Ja, das ist ja das, was wir immer sagen. Du brauchst zwei gleichwertige Torhüter. Und dass David hier dann in der 40. Minute reinkommt und entsprechend sofort seine Rolle findet und wichtige Bälle hält, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade Würfe vom Kreis, knochenfreie Bälle zu halten, das finde ich immer wieder herausfordernd für einen Torwart. Und so entsprechend hier ins Spiel zu kommen, der Mannschaft zu helfen, wie ich es gerade gesagt habe, in einer Phase, wo das Spiel auch wieder drohte zu kippen. Also perfektes Team. Du hast Renas Uschins angesprochen, was mir gefallen hat, wieder viele, das was ihn stark macht, so aus der Halbdistanz. Ne? Er kommt mit großem Druck, teilweise Würfe übers falsche Bein, für die Abwehr schwer zu lesen, für den Torwart kaum zu erkennen und hier seine Fähigkeiten perfekt eingebracht. Alfred hat im Interview gesagt gehabt, dass ihm die Kreuzbewegungen wieder deutlich besser gefallen haben als gegen die Serben. Würdest du das so bestätigen wollen?
Ja, also es war auch, als Nils Lichtstein reingekommen ist, viel mehr Druck da. Das war richtig. Auch, dass Juri mal seine Auszeit bekommen hat, dass Nils da gleich für Druck auf die Abwehr gesorgt hat. Und da, was sie auch geschafft haben, war, sie haben die Bälle bis nach außen gebracht. Das hatten wir drei, vier Mal gesehen. Mertens mit Toren und Zerbe mit Toren. Also das war wirklich, glaube ich, hat Alfred unseren Podcast angehört und hat sich da gleich ein Herz genommen. Klar, haben natürlich die deutsche Mannschaft auch analysiert, dass keine Bälle von außen nach außen gekommen sind. Das war wichtig, dass das gestern anders war. Und Uschins hat mich so ein bisschen an 2024 Olympia erinnert, wo es geklappt hat.
Ja, auch Justus Fischer mit 5 Toren hat ja Golla sehr gut ersetzt. Wir wissen, dass wir auf allen Positionen doppelt gut besetzt sind. Das haben wir auch vorher gesagt. Das macht die deutsche Mannschaft am Ende auch so stark. Und dass er hier im Endeffekt jetzt auch so ins Turnier gefunden hat, wichtig für das deutsche Team. Was waren weitere Punkte? Wie hast du die Abwehr gesehen? wer war für dich da, ich sag mal, oder was war für dich da ein Schlüssel?
Ja, also man hat gesehen, dass die Mannschaft wirklich gekämpft hat in der Abwehr und jeden Ball sich da draufgeworfen hat. Kiesler wieder mit einer überragenden Leistung, Goller, Mertens, obwohl ich gedacht habe, nach 30 Minuten, der bricht zusammen. Ne? Klar, also die haben da alles in der Abwehr reingelegt, ja, und hat ja auch dann in der 40. Minute oder 47. Minute mal eine Pause gekriegt, Mertens. Ja, musste kurz einen Angriff Janik Kohlbacher links außen spielen. Aber klar, die Abwehr, das Bollwerk, das ist wichtig. Und wenn du aus einer guten Abwehr rauskommst, ist es natürlich viel einfacher, wie wenn du immer im Tor, zwei, drei Tore Rückstand hinterherlaufen musst.
Ja,
und das ist auch das Prunkstück der deutschen Abwehr, die Abwehr.
Ja, wir reden ja immer davon, dass jeder seine Rolle finden muss. Und ich finde auch hier herausragend, dass Kohlbacher, dass ich sag mal, ohne da jetzt zu zicken, die Rolle annimmt. Und du hast gesagt, dass er vielleicht mal auf einer Position decken muss, wo er sich vielleicht nicht sieht. Ja, aber genau das sind die wichtigen Momente, um Spielern, die bis dahin vielleicht mehr Spielanteile bekommen, mal eine Pause zu geben und hier entsprechend einzuspringen. Das ist einfach wichtig, dass hier jeder das akzeptiert und das Ergebnis einfach, dass wir hier als Gruppenerster sozusagen dann mit voller Punktzahl auch in die Hauptrunde gehen. Das ist einfach wichtig, vor allen Dingen, wenn wir dann die Hauptrunde uns ansehen, die Gegner, die da kommen, also das könnten ja alles Finalgegner sein, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Wir hatten gesagt, dass Alfred sehr zufrieden war mit dem deutschen Spiel. Im Vorfeld gab es ja ein bisschen Unruhe medial. Juri Knorr hat so ein bisschen seine Spielzeiten kritisiert gehabt. Alfred hatte aber mal ganz kurz gestern im Interview das so ein bisschen geordnet, dass ja die Medien oftmals gewisse Punkte einfach nur rausnehmen aus dem Zusammenhang. Wie siehst du das?
Ja, Juri oder Alfred hat es, glaube ich, auch gesagt, dass Juri nach dem Spiel gegen Serbien gleich zu ihm gegangen ist und hat das mit ihm besprochen und glaube, das war auch wichtig, weil er natürlich auch wusste, wie die Medien reagieren, ja, und dass sie natürlich irgendwas rauspicken, aus dem Zusammenhang reißen und das natürlich dann überhaupt nicht stimmt, wie das dann gesagt wurde. Und das war ganz wichtig, glaube ich, dass Juri das gemacht hat. Und ich glaube, auch Alfred hat es dann kritisiert in den Medien, ZDF. Und ja, über die Medien müssen wir nicht reden, dass ja manche ja, gestern schon den Trainer ausgesehen haben und heute sind sie wieder die Fische, die im Fahrwasser mitschwimmen und alles bejubeln. Ja, ist so. Und das kann ich nicht haben. Man kann Kritik sinnvoll äußern, aber doch nicht jetzt schon während dem Turnier das Bundestrainer ausfordern und die Mannschaft komplett zerreißen. Ja. Und das hat, glaube ich, die Mannschaft gestern gezeigt, was sie in der Lage ist, ja, nach so einem Spiel gegen Spanien.
Ja, das ist die Herausforderung, gerade auch in Interviews, wenn man emotional ist nach einer Niederlage. Deswegen gut, das, was wir jetzt im Nachgang gehört haben, dass Juri dann entsprechend auch zu Alfred gegangen ist, vielleicht dann auch kurz mit ihm besprochen hat, was er im Interview gesagt hat, um hier gar nicht erst eine schlechte Stimmung aufkommen zu lassen. Und daher sind wir mit dem Ergebnis zufrieden. Lass uns vielleicht einen kleinen Ausblick. Oder hast du noch etwas zu sagen, ja, zum gestrigen Spiel?
Nach diesem, weißt du, du bist emotional noch im Spiel drin, gehst dann aus der Halle raus. Und dann stehen schon die Pressevertreter und wollten da eine Stimme haben. Natürlich ist man noch im Kopf noch nicht so klar, dass man das alles so zuordnen kann, wie es vielleicht 10 Minuten später beim Auslaufen wäre. Deswegen hat mich das immer gestört, dass da gleich die Presse die Fragen stellt und dass man dann noch im Spiel vielleicht auf 180 ist, vor allem nach so einer Niederlage wie gegen Serbien, ist es natürlich schwierig, da die richtigen Worte zu finden. Und ja, das war auch nie mein Fall früher, dass ich da erstmal rausgegangen bin aus der Halle in die Kabine, mich umgezogen habe und dann kann man ja Interviews geben, aber nicht sofort dastehen und da kann natürlich auch ein Satz vielleicht fallen, der gar nicht so gemeint ist.
Ja, ich glaube, das ist auch die Aufgabe des Umfelds, gerade in so einem Moment einer Niederlage, die Jungs vielleicht, soweit das überhaupt möglich ist, kurz nochmal, das sollte natürlich im Vorfeld schon stattfinden, zu briefen, weil es ist natürlich klar, Medien leben natürlich von Emotionen, die wollen diese Emotionen auffangen, um im Endeffekt den Zuschauern entsprechend auch hier Emotionen, ja, weiterzugeben, miterleben zu können. Deswegen möchte man ja so dicht wie möglich da auch bei der Mannschaft immer dabei sein, aber dass die Dinge da natürlich auch immer ein bisschen benutzt werden und nicht immer gerade zum Vorteil der Mannschaft, das ist, ja, dann auch ein bisschen ein Teil der Professionalität, die dazugehört, um sich auch selber ein bisschen zu schützen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch mündige Spieler haben. Das ist immer ein schmaler Grat. Aber ich finde, dass sie das jetzt hier gut gelöst haben. Die einfachste Antwort ist natürlich immer, erfolgreich zu sein. Aber nichtsdestotrotz gilt es hier auch, vorbereitet zu sein. Ja, dann lass uns einen kurzen Ausblick auf die Hauptrunde nehmen. Ich finde, stärker können die Gegner nicht sein. Wir haben hier Dänemark, Frankreich, Norwegen. Und dann entscheidet sich noch, ob Portugal oder Nordmazedonien kommt. Wie siehst du die Gegner?
Ja, Dänemark am Donnerstag wird natürlich ein Brocken. Ja. Da sind nicht nur 16 Mann auf der Platte, sondern natürlich in Herning 15.000 Zuschauer in der Halle, die natürlich die Dänen unterstützen werden. Mhm. Ja, also das Problem wird sein, Alfred hat es schon gegen Serbien probiert, gegen Spanien probiert, diese Rotation. Ja, mhm. Dass die Jungs in 6 Tagen 3 Spiele haben und dass sie am Donnerstag nicht mit vollem Akku da reingehen, mit 100%, sondern da ist jeder angeschlagen. Jetzt habe ich geguckt, Köster mit den meisten Spielzeiten, der wird eine Pause brauchen. Goller hat man gesehen, dass er eine Pause braucht. Mertens wird eine Pause brauchen, auch Uschins, wo ich sage, okay, entweder kommt Franz Semper jetzt wieder zurück und entlastet ihn, oder Nils Lichtlein muss auf halb rechts spielen, wo ich ihn eigentlich nicht so sehe, eher auf der Mitte, um das Spiel so ein bisschen zu leiten. Aber wir müssen gegen Dänemark die Kräfte verteilen, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Krikic anfangen wird vielleicht, um ihn auch ins Spiel zu bringen, weil der hat man bis jetzt nicht im Spiel drin. Er saß jetzt 60 Minuten auf der Bank. Ich würde ihm auf jeden Fall die ersten 10 Minuten Spielanteile geben, um zu sehen, ob er reinkommt. Und ja, du hast gegen Dänemark hast du nichts verlieren. Du brauchst eigentlich einen Sahnetag, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja? Also da muss alles für einen laufen. Und das ist, glaube ich, schwierig. Ja? Deswegen bin ich auch sicher, dass Deutschland gegen Dänemark verliert. Ja. Das will jetzt nicht heißen, dass ich die Deutschen nicht weitersehe, aber ich bin mir sicher, dass Deutschland verliert mit 4 Toren. Wir haben 2007 auch gegen Polen verloren und sind dann im Finale nochmal gegen Polen getroffen und das Ergebnis kennt jeder. Deswegen wird es ein schwieriges Spiel. Ich bin der Meinung, man soll die Kräfte in diesem Spiel verteilen, so gut es geht. Gucken, ob man an der Sensation schnuppern kann. Wenn nicht, also ich bin mir sicher, wir gewinnen gegen Norwegen, wir gewinnen gegen Frankreich. Und je nachdem, wer kommt, gewinnen wir auch gegen Nordmazedonien und gegen Portugal.
Ja.
Und stehen dann im Halbfinale und gehen dann im Finale nochmal denen richtig auf die Nüsse, will ich mal sagen. Wie siehst du das?
Nein, ich finde, deine Argumentation ist nachvollziehbar. Ich meine, es ist klar, dass die Dänen in der Breite mit Sicherheit die beste Mannschaft sind, auch wenn sie hier Verletzte zu beklagen haben. Jürgensen von Flensburg hat sich ja schwer verletzt. Aber die Dänen haben halt einfach auf allen Positionen doppelt, wenn nicht dreifach Weltklasse-Besetzung. Und sie werden natürlich hier vor heimischem Publikum alles reinpacken. Und ich gebe dir recht, man sollte, glaube ich, in jedes Spiel gehen mit der Erwartungshaltung, gewinnen zu wollen. Aber die Argumentation, die du gerade gebracht hast, ist nachvollziehbar, dass man hier auf jeden Fall in das Spiel geht, um es zu gewinnen, aber trotzdem taktiert. Also vielleicht nicht die beste Formation reingibt, um hier frühzeitig für einen Verschleiß, / Verletzung zu sorgen, sondern einfach es zu verteilen. Und wenn man die Dänen lange das Spiel offen hält und die Möglichkeit hat, dann willst du es natürlich nutzen, gar keine Frage, aber nicht um jeden Preis.
Also ich bin mir sicher, dass Alfred wieder mit den Spielern sprechen wird. Ich weiß nicht, Damke ist eine Möglichkeit. Er hat jetzt nicht diese Spielanteile bekommen und auch nicht sich auszeichnen können, weil er halt auch nicht die Würfe hatte. Ja. Aber er hat in der Abwehr seine Sache gut gemacht. Mertens wird eine Pause brauchen. Warum bringst du nicht Damke rein? Langhoff ist für mich jetzt ja eigentlich kein Angriffsspieler, in dem, wo man sagt, da haben wir bessere. In der Abwehr können wir ihn auch ersetzen durch Kohlbacher.
Mhm.
Also es muss wieder eine Rotation stattfinden. Ein Franz Semper, wenn er fit ist, soll spielen. Also du musst durchwechseln, ja, um überhaupt. Mhm. Du kannst jetzt nicht Vollgas geben und dann sagst, okay, jetzt haben wir gegen Dänemark knapp verloren, aber jetzt haben wir noch 3 Spieler, die müssen wir unbedingt gewinnen. Und dann, also der Akku wird immer leerer, ja. Das verstehen.
Die Hauptrunde ist knackig mit vier Spielen gegen so Top-Mannschaften. Da gebe ich dir vollkommen recht, du musst rotieren, um hier, ich sag mal, gerade mit dem Ziel, dann langfristig Halbfinale zu kommen und da auch noch ein paar Körner zu haben, musst du rotieren.
Na, und hast einen Schlurow, der gestern 4-5 Minuten gespielt hat, den kannst du dann reinwerfen. Also du musst auf jeden Fall rotieren, um so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Wenn du die Chance kriegst, gewinn natürlich, aber wenn nicht, musst du auch richtungsweisend an die nächsten Spiele schon denken. Ja? Und das hat er natürlich auch gegen Serbien versucht schon. Das hat nicht geklappt. Da haben die Medien ihn zerrissen. Jetzt hat es gegen Spanien geklappt. Jetzt ist wieder heile Welt. Hat er wieder alles richtig gemacht, der Alfred. Aber ja, du musst die Rotation. Vielleicht Hässler hat gestern sein erstes EM-Tor gemacht, dass du den vielleicht für Zerbe bringst. Und so durchrotieren, aber man muss sich alle Möglichkeiten offen halten.
Ja, sehe ich genauso. Habe ich nichts hinzuzufügen.
Wie hast du die Schiedsrichter gestern gesehen?
Also wenn ich ehrlich bin, sind sie mir jetzt nicht so aufgefallen. Im Serbien-Spiel war ja eine Phase, wo sie auf beiden Seiten relativ unglücklich gepfiffen haben, eine Phase lang. Gestern gab es einige Situationen, wo wir Glück auch hatten in der einen oder anderen Situation. Das gehört aber dann auch mit dazu. Im Handball ist es mittlerweile dadurch, dass es so schnell ist, und wir haben es ja auch schon öfters thematisiert, das Thema Stürmerfoul ist so eng, sind so enge Entscheidungen. Also ich möchte da nicht tauschen. Und dann brauchst du natürlich auch das Quäntchen Glück, dass dann in diesen Phasen, wo sich das Spiel entscheidet, dass dann diese Entscheidung sich dann auch für dich auslegen oder für dich ausgelegt werden. Von daher habe ich da jetzt keine Kritik. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich fand auch, es sind immer am besten, wenn sie unauffällig sind. Ja. Es gab zwei, drei Situationen, die hättest du auch anders gegen Deutschland pfeifen können. Da hatten wir wirklich, wie du gesagt hast, Glück. Ansonsten, solange es für uns läuft, sind wir zufrieden. Lass uns kurz über die Spanier sprechen, Henning. Wie fandest du die Spanier?
Ich fand die gut. Also wir wissen ja, dass Spanien so ein bisschen im Umbruch ist. Hernandez hast du angesprochen. Ihn kennen wir aus Magdeburg natürlich mit einer anderen Leistung. Da sind wir glücklich, dass er gestern nicht zu seinem Sahnetag gefunden hat. Mir ist der junge Fiss aufgefallen. Wir haben ja überlegt, ist das der Sohn von Julio Fiss, ne? Ehemaliger Mannschaftskollege vom THW Kiel.
Genau.
Wirft mit der linken Hand und war, also für 18 Jahre muss ich sagen, Respekt. Da hat Spanien wieder einen Spieler der Zukunft. Ansonsten, finde ich, haben die Spanier gut gespielt, haben in der Phase, wo Deutschland wegziehen konnte, ein paar einfache Fehler gemacht, Gott sei Dank, dass sie da nicht so abgezockt und routiniert sind. Weil das Spiel stand einige Male auf der Kippe und da waren sie nicht so souverän. Aber ich finde, dass sie von ihrer Art, Handball zu spielen, sich wieder so gut entwickeln, dass sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren wieder die Ambition haben werden, um Titel mitzuspielen.
Ja, es gab eine Auszeit, erste Halbzeit. Ja. Ich habe nicht viel verstanden.
Bei den Spaniern.
Bei den Spaniern habe noch Cojones verstanden. Und also ich fand nur.
Das heißt, ich weiß nicht, was das bedeutet.
Frühstücksei heißt das.
Okay.
Die haben schon an das Frühstück an heute gedacht. Nein, also ich fand, mir hat dieses spanische Feuer gefehlt so ein bisschen. Also sie wussten, dass sie in der Hauptrunde waren, aber sie sind nicht so in die Tiefe gegangen, dahin, wo es weh tut, in die deutsche Abwehr. Ich finde, die haben entweder nach außen von einem kurzen Winkel geworfen, das machen sie, haben sie zwei sehr gute, vier gute Außen, ja, wo sie wirklich aus dem kurzen Winkel treffen. Aber so, dass sie sich wehgetan haben, richtig, fand ich jetzt nicht. Ja. Und dass sie da jetzt 100% gegeben haben, also ich hätte die schon noch stärker eingeschätzt. Ja. Und mir hat so ein bisschen das spanische Blut gefehlt, was ich schon mehrmals gesehen habe. Ja.
Ich weiß, was du meinst, dass sie im Endeffekt dann wirklich, wenn eine kleine Lücke da war, brutal reingehen, um halt entweder ihren 7 Meter in 2 Minuten rauszuholen. Ne? Dann haben sie lieber bei einer halben Chance den Ball nochmal weitergespielt. Ja.
Ja. Ja, jetzt hast du Fiss angesprochen, wirklich mit 18, schon abgezockt ohne Ende. Hat so ein bisschen schon Dushibayev abgelöst im rechten Rückraum, finde ich. Ja. hat jetzt in wichtigen Situationen spielen dürfen, ne? Also wo es wirklich eng war, nicht nur im Angriff, sondern auch schon den Mann hinten in der Abwehr gestanden hat. Also wirklich Top-Verpflichtung oder Top-Mann. Und ja, Barcelona hat sich den schon gesichert. Ja? Also da waren die deutschen Bundesliga-Vereine wieder zu langsam.
Ja gut, ist aber so, da ist Barcelona natürlich auch näher dran und ich kann mir vorstellen, dass man da erstmal als Spanier bei so einem Verein dann gerne erstmal hingeht, um im eigenen Land zu bleiben. Aber auch den Mut zu haben, vom Trainer einem 18-Jährigen in so einem wichtigen Spiel dir das Vertrauen zu geben. Das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen, wenn du jung bist, schon Fähigkeiten hast, brauchst du das Vertrauen vom Trainer. Und das hier in so einem wichtigen Spiel zu bekommen und dann aber auch mit Leistung zu bestätigen, zeigt schon, welche Qualität in ihm steckt.
Ihm fehlt so ein bisschen noch 5 bis 10 Kilo vom Papa an Muskelmasse, ja. Körperspannung, aber ich glaube, die packt er innerhalb von 1-2 Jahren locker drauf, ja. Also, diese Gene vom Papa, glaube ich, geerbt, das wird nicht das Problem sein, aber wirklich unglaublich, was der schon da abgeliefert hat.
Auf jeden Fall. Ja, ja. Wollen wir vielleicht noch das Ergebnis?
Ergebnis von? Von Gegengemein oder möchtest du das Ergebnis von gestern nochmal haben, Henning? Hast du das schon wieder vergessen?
Von gestern habe ich es mir groß aufgeschrieben, das kann ich noch lesen. Erstes Hauptrundenspiel, Deutschland gegen Dänemark.
Na, ich tippe auf ein 34-30 für Dänemark. Hoffe, dass es nicht mehr wird als 4 Tore, ja. Weil. Ja, es ist ein harter Gegner am Donnerstag. Ja. Ja. Und die Tore kann man mitleben. Ich hoffe natürlich auf ein Wunder, aber Wunder gibt es selten. Ne? Deswegen.
Immer wieder.
Wunder kommen immer wieder, Henning.
Wunder gibt es immer wieder. Gut, dann mache ich was ganz Verrücktes von der Tendenz. Schwierig. Ich setze auf eine Unentschieden. 32-32.
Oh, Henning.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut. Dann wünschen wir den Jungs gute Erholung und freuen uns, wenn wir dann über ein ja trotzdem gutes Spiel nach dem ersten Hauptrundenspiel berichten können, beziehungsweise ob die Dinge, die wir glauben, dass sie kommen mit Rotation und so weiter, inwieweit wir das bestätigen können. Ne?
Ja, und ich hoffe, dass Lukas Mertens jetzt schon wieder aus der Eistonne raus ist, wo er gestern Abend nach dem Spiel rein wollte.
Oh, das wäre für seine Gesundheit nicht schlecht, wenn er jetzt wieder rauskommt. Alles klar. Dann bis zum ersten Hauptrundenspiel.
Bis dann.
Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.